Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
15,8% der Deutschen sind armutsgefährdet. Das hat das Statistische Bundesamt vor anderthalb Wochen bekannt gegeben. Dabei gibt Deutschland ja jedes Jahr viele Milliarden für Sozialprogramme aus. Was läuft da falsch? Brauchen wir zusätzliche Entlastungen für die unteren Einkommen? Und was ist von der geplanten Hartz-IV-Reform eigentlich zu erwarten? Stichwort Bürgergeld. Darüber will ich heute sprechen in Tacheles mit dem Sozialpolitiker Jens Teutrine. Er sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Herr Teutrine.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Teutrine, Sie sind neu im Deutschen Bundestag, daher vielleicht auch kurz ein paar Worte zu Ihrer Person. Mit 28 Jahren sind Sie ein Vertreter der jungen Generation, auch in der FDP. Die linke Berliner Tageszeitung hat Sie vor einigen Wochen als Vertreter eines neuen, mitfühlenden Liberalismus beschrieben. Einer, der Sozialpolitik noch wirklich ernst nimmt. Sehen Sie sich da richtig charakterisiert?
Es war ein ganz nettes Porträt, aber es ist einer meiner Passionen. Ich fand es schon in der Kommunalpolitik spannend, Sozialpolitik zu machen, gerade als Liberaler, weil man häufig unterschätzt wird.
Herr Teutrine, Ihre Mutter war alleinerziehend, arbeitete als Putzfrau. Sie selbst sind wegen einer Sprachstörung zunächst auf einer Förderschule gelandet, haben dann später als Erster in der Familie Abitur gemacht. Jetzt sitzen Sie im Bundestag. Wie hat auch Ihre persönliche Biografie Ihr Verständnis von Sozialpolitik geprägt?
Ja, das sind natürlich ganz persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat und dann auch einfach in der Lebensrealität da vielleicht auch was erlebt hat, was viele Menschen auch in diesem Land erleben. Viele Kinder auch erleben, dass man sich den Urlaub halt nicht leisten kann oder ähnliches. Aber mein Verständnis war immer die Frage auch nach Leistungsgerechtigkeit. Also dass das derjenige, der sich anstrengt, am Ende auch dafür belohnt wird. Und die Frage, wie können wir auch Armutsprävention betreiben? Also wie kriegen wir es hin, dass Menschen nicht Armut vererbt wird? Also dass nicht Biografien von Sozialleistungsempfängern entstehen, sondern dass Kinder und Jugendliche besonders Chancen haben, sich durch gute Bildung aus Armut rauszukämpfen. Das ist ein politischer Schwerpunkt, den ich habe. Und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass ich einfach selbst ja eine gewisse Betroffenheit da habe, ohne gleichzeitig Betroffenheitspolitik machen zu wollen.
Ich habe die Zahl anfangs genannt. 16% der Deutschen sind armutsgefährdet. Eine Statistik des Statistischen Bundesamtes für 2021. Was sagt das über den Sozialstaat aus? Wie besorgniserregend empfinden Sie so eine Zahl?
Es gibt in der Wissenschaft, wenn man sich Armutsforschung anguckt, ein riesiger Streitpunkt, welche Kennzahl richtig sind. Sie haben eben von Armutsgefährdung gesprochen. Ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, was bedeutet das denn jetzt konkret? Also wie viel Geld hat denn da jetzt jemand? Ist der jetzt selbst arm oder ab wann ist man armutsgefährdet? Und dann legt man die Definition an, dass man weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Da werden aber Vermögenswerte beispielsweise gar nicht berücksichtigt. Also wenn jemand vielleicht im Alter ein geringeres Einkommen hat, aber noch Vermögenswerte, Eigentumswohnung beispielsweise, wird das zum Beispiel gar nicht berücksichtigt. Mhm. Damals gab es auch einen riesigen Aufschrei, dass ganz, ganz viele Studierende in Armut leben würden, weil die unter, ich glaube, das sind knapp 1.300 Euro, die da als Wert angelegt wurden monatlich. Also alle, die da drunter sind, sind armutsgefährdet. Das trifft auch viele Studierende einfach auch zu. Deswegen bin ich vorsichtig immer mit den Begrifflichkeit und den Zahlen. Man muss die einfach richtig einordnen können. Man kann da Entwicklungen sehen. Beispielsweise in der Pandemie ist die Armutsgefährdung bei Selbstständigen exponentiell gestiegen, fast um 60%, weil die ihrer Tätigkeit nicht nachgehen konnten. Mhm. Aber sie ist nicht in Absolutheit aussagekräftig. Was ich nicht sage damit ist, dass es keine Armut in Deutschland gibt. Natürlich gibt es Menschen, die in Armut leben, aber ich bin immer vorsichtig mit Zahlen.
Was heißt das denn? Also wir müssen das nicht so dramatisch sehen. Sie würden da relativieren. Armut in Deutschland ist nicht so ein gravierendes Problem, wie diese Zahlen signalisieren?
Nein, ich glaube, es ist wichtig, mit den Begrifflichkeiten sauber zu arbeiten und immer zu wissen, wenn eine Statistik im Raum steht oder eine Zahl von 15,8% Menschen, die in Armut leben, 13 Millionen Menschen armutsgefährdet sind, was das statistisch einfach bedeutet. Gibt es in Deutschland Armut? Ja, gibt es auf jeden Fall. Gerade jetzt durch die Preisexplosion machen sich viele Menschen Sorgen, wie sie überhaupt Lebensmittel ausreichen bis zum Ende des Monats haben. Gibt es Jugendliche und Kinder, die in Armut aufwachsen und schlechte Chancenperspektiven haben? Ja, gibt es auch. Da kann man zum Beispiel den Grad messen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand sozial aufsteigt. Da ist Deutschland im Vergleich, im internationalen Vergleich total schlecht. Es dauert 5 bis 6 Generationen, bis jemand sich vom niedrigen bis mittleren Einkommen hocharbeitet. In Skandinavien sind es nur 2 Generationen. Also man muss, und das ist, glaube ich, wichtig, ich relativiere nicht, dass es Armut in unserem Land gibt, aber ich bin immer vorsichtig bei Alarmismus, bei Überschriften, Zeitungsheadlines, die aus solchen Studien entstehen, ohne immer ganz konkret einzuordnen.
Sichtbar wird Armut ja auch dort, wo unmittelbare Hilfe geleistet wird, zum Beispiel bei den Tafeln, die Essen an Bedürftige ausgeben. Und die sagen, die Zahl der Menschen, die zu ihnen kommen, die Nahrungsmittel, Lebensmittel haben wollen, die hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Sie haben das angesprochen, die Preisexplosion, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Was sagt uns das, wenn Menschen das zum Leben Notwendige sich bei ehrenamtlichen Organisationen besorgen müssen? Ist das ein Armutszeugnis für den Sozialstaat?
Ja, unser Sozialstaat ist kritikwürdig, weil er ist total widersprüchlich. Wir geben 1 Billion Euro jedes Jahr an Sozialleistungen aus. Das ist fast 1/3 des Bruttoinlandsproduktes, fast die Hälfte des Bundeshaushaltes. Also wir geben enorm viel für Soziales aus und trotzdem wirkt er nicht richtig und er ist nicht treffsicher. Und trotzdem gibt es die Situation, die Sie gerade eben beschrieben haben an den Tafeln, dass die Schlangen gerade länger sind. Und ich glaube, das ist ein Gedanke und ein Widerspruch, den man politisch auflösen muss. Auf der einen Seite, dass so viel finanzielle Mittel eigentlich in den Sozialstaat fließen und gleichzeitig er aber nicht so wirksam ist und wir massive Probleme haben. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, auch mit den Zahlen ordentlich zu operieren, damit man wirklich denjenigen hilft, die armutsbetroffen sind, die am Existenzminimum unterwegs sind. Und ich glaube, da muss man den Sozialstaat reformieren. Und dazu werden wir sicherlich auch gleich noch kommen, wenn wir über das Bürgergeld sprechen.
Auf jeden Fall. Jetzt hat Ihr Parteikollege Christian Lindner, Vorsitzender der FDP, Bundesfinanzminister, in dieser Woche steuerliche Entlastungen angekündigt. Daran hat es heftige Kritik gegeben. Die Kritik lautet, das hilft vor allem den Gutverdienenden. Ist das das richtige Signal in einer Zeit, in der vor allem untere und mittlere Einkommen in Schwierigkeiten geraten?
Ja, und was geht es, was Christian Lindner vorhat? Es geht darum, bei der kalten Progression anzusetzen. Aufgrund der Inflation rutschen Menschen im Steuertarif weiter nach oben. Also es gibt eine heimliche Steuererhöhung, die zutrifft aufgrund der Inflation. Und es ist Staatspraxis seit Jahren, dass diese kalte Progression ausgeglichen wird. Das hat auch schon der sozialdemokratische Finanzminister Olaf Scholz in den Vorjahren gemacht. Und dann gibt es den Kritikpunkt, dass das nicht sozial ausgewogen sei, wie Christian Lindner das vorsieht. Man muss aber wissen, dass bei dem Vorschlag prozentual jemand mit einem niedrigen Einkommen stärker entlastet wird als jemand mit einem höheren Einkommen tatsächlich. Und deswegen teile ich die Kritik nicht.
Und trotzdem, genau. Herr Teutrine, sagt Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 70% dieser 10 Milliarden kommen den oberen 30% zugute. Nochmal die Frage, in dieser Situation das richtige Signal?
Die oberen 30% unserer Gesellschaft zahlen 80% der Steuern, um das auch mal zu sagen. Das liegt in den absoluten Zahlen daran einfach, dass wir ein progressives Steuersystem haben. Also dass derjenige, der mehr verdient, nicht nur in Euro und Cent mehr bezahlt, sondern er zahlt auch prozentual mehr. Starke Schultern tragen mehr in Deutschland und dadurch werden die auch besonders bei der kalten Progression betroffen und besonders bei der Verhinderung dann auch entlastet. Und es ist nicht die einzige Maßnahme, die stattfindet. Wir machen ja eine Wohngeldreform, damit Menschen, die am Existenzminimum sind, zukünftig auch die Möglichkeiten haben, Heizkosten zum Beispiel vom Staat als Leistung bekommen zu haben, weil ganz wenig Menschen nur Anrecht auf Wohngeld haben. Wir haben verschiedene Entlastungspakete beschlossen, zum Beispiel zusätzliche Gelder für Grundsicherungsempfänger. Also ich glaube, man muss sehen, dass das ja nicht die einzige Entlastung ist. Die Wohngeldreform und die Bürgergeldreform, die wird 30 Milliarden Euro kosten. Und der Inflationsausgleich bei der kalten Progression wird 10 Milliarden Euro kosten. Also um mal Verhältnisse der Zahlen zu sehen, bei dem Vorwurf, Christian Lindner würde nur was für Menschen mit mittleren Einkommen quasi machen. Das stimmt nicht. Der Staat gibt sehr, sehr viel Geld auch für diejenigen aus, die von den Sozialleistungen abhängig sind.
Diese Kritik, der Staat verteilt zu ungenau an alle, nicht an die, die wirklich bedürftig sind. Diese Kritik ist ja nicht ganz neu. Die wurde auch schon geübt an den beiden Entlastungspaketen, die Sie genannt haben, 24 Milliarden Euro insgesamt für private Haushalte. Auch da die Kritik zum Beispiel vom DIW, Geringverdienern hat das zu wenig geholfen. Da ist zu viel Gießkanne, zu wenig zielgenaue Unterstützung. Hat er recht?
Also ich kann den Vorwurf, dass wir dort nicht gehandelt haben, nicht nachempfinden, weil wir haben zum Beispiel für Grundsicherungsempfänger, für Menschen in Hartz IV, die haben einen Zuschuss in diesem Monat, im letzten Monat im Juli bekommen von 200 Euro zusätzlich und pro jedes Kind nochmal 100 Euro. Also eine vierköpfige Familie hat 600 Euro bekommen. Zusätzlich kriegen die den Kinder-Sofortzuschlag, also monatlich 25 Euro zusätzlich. Sie haben profitiert vom 9-Euro-Ticket, sie haben profitiert von der EEG-Umlage und man muss auch wissen, bei Menschen, die Sozialleistungen in der Grundsicherung empfangen, werden die Heizkosten komplett übernommen. Also wenn jemand Hartz IV hat, der ist zum Beispiel nicht betroffen von den Preisexplosionen bei den Heizkosten, weil die Heizkosten übernommen wird. Also den Vorwurf, man würde nur mit der Gießkanne verteilen und die niedrigen Menschen mit am Existenzminimum vergessen, teile ich nicht. Es ist eine Mischung.
Ja,
wir unterstützen diejenigen, die am Existenzminimum sind. Wir unterstützen aber auch diejenigen, die ihr Leben selbst erwirtschaften durch Arbeit, weil die sind ebenfalls betroffen und die haben Abstiegsängste und es ist richtig, auch diejenigen zu unterstützen.
Wenn wir auf einzelne Punkte schauen, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, da profitieren alle davon. Warum muss jemand, der 100.000 Euro im Jahr verdient, einen Tankrabatt bekommen?
Bei dem Tankrabatt geht es darum, dass der Staat bei den steigenden Benzinkosten von den Steuern zusätzlich profitieren würde. Also der Staat würde zusätzlich davon profitieren, dass momentan die Preise steigen. Und darauf hat er durch das Tankrabatt verzichtet. Also damit nicht die Autozahler zusätzlich zahlen. Und da sind viele Menschen im ländlichen Raum, die jeden Tag pendeln beispielsweise. Es sind Unternehmen in der Logistikbranche, wovon Arbeitsplätze abhängig sind. Ich halte das Bild, dass jetzt allein der Porsche-Fahrer von dem Tankrabatt profitieren
Nicht nur, aber auch. Und das wird als unsozial oder als nicht notwendig angesichts knapper Kassen empfunden. Das erscheint doch plausibel.
Ich bin auch ehrlich, ich bin nicht der Pressesprecher dieser Bundesregierung. Mir gefällt auch nicht jede einzelne Maßnahme. Aber ich finde den Grundgedanken doch trotzdem richtig, jetzt nicht nur Menschen zu entlasten, die Sozialleistungen empfangen, sondern die in Blick zu nehmen, aber auch zusätzlich die, die jeden Tag zur Arbeit pendeln müssen.
Und wo muss zusätzlich noch entlastet werden? Bundeskanzler Olaf Scholz hat angedeutet, es wird ein drittes Entlastungspaket geben im Herbst. Wenn ich Sie so höre, ist eigentlich alles in Ordnung. Oder sehen Sie schon auch den Bedarf, da nochmal nachzusteuern, gezielt auch untere, mittlere Einkommen zu entlasten?
Mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag wird man nicht blind. In meinem Freundeskreis, da sind viele junge Menschen, die zum Beispiel studieren. Ich habe auch Bekannte in der Partei, die Rentner sind, die zum Beispiel hinten runtergefallen sind bei den Entlastungspaketen. Und das hat sich jetzt auch nicht verändert. Ich weiß, dass die Situation trotz dieser Maßnahmen für viele Menschen sehr herausfordernd sind. Und es ist wichtig, dass wir als Bundesregierung das auch weiter fokussieren und beobachten,
wo genau würden Sie nachsteuern?
Ich würde jetzt zum Beispiel erstmal auch abwarten, dass alle Maßnahmen in Kraft treten. Zum Beispiel der Heizkostenzuschuss, die 300 Euro, die sind noch gar nicht in Kraft getreten. Die treten jetzt erst im Herbst in Kraft. Und dann kann über verschiedene Entlastungspakete weiter gesprochen werden. Und es ist richtig, dass beim Bürgergeld, wenn die Bürgergeld zum 1.1. startet, auch der Regelsatz an der Inflation angepasst werden. Das ist eine Maßnahme, die wir unterstützen beispielsweise.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Tacheles. Ich spreche mit Jens Teutrine. Er sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag und ist Sprecher für Bürgergeld. Herr Teutrine, Sie haben das Stichwort schon genannt. Die Ampelkoalition will Hartz IV abschaffen und vom kommenden Jahr durch ein Bürgergeld ersetzen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat das als größte Sozialreform der vergangenen 20 Jahre bezeichnet. Übertreibt er da ein bisschen?
Nein, damit hat er recht. Wir werden die größte Sozialreform seit der Hartz-IV-Reform durchführen, weil die Zeiten sich verändert haben. Damals hatten wir Massenarbeitslosigkeit, heute haben wir Arbeitskräftemangel. Viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind, 2/3 haben gar keine berufliche Qualifizierung. Also wir müssen den Sozialstaat anders ausrichten als damals zu Zeiten von Massenarbeitslosigkeit. Er muss unterstützend werden, dass mehr Menschen sich in den Arbeitsmarkt integrieren können, indem Qualifikationen stärker in den Mittelpunkt gesetzt wird und nicht irgendwelche Bullshit-Maßnahmen, in denen man reingedrängt wird. Und deswegen finde ich, im Anspruch untertreibt er nicht. Und jetzt wird das erste Gesetzespaket demnächst im Bundestag beraten. Es werden aber mehrere Gesetzespakete werden und ich freue mich auf diese Reform, weil sie die Lebenssituation von vielen Menschen verbessern wird.
Wenn man auf die Eckpunkte, die der Arbeitsminister vor der Sommerpause vorgestellt hat, draufschaut, kann man zwei zentrale Punkte hervorheben. Er will höhere Regelsätze und weniger Druck auf Hartz-IV-Bezieher. Stimmt die Richtung damit?
Ich finde, es ist richtig, dass wir die Regelsätze an der Inflation angleichen. Das unterstützen wir. Und gleichzeitig ist es auch richtig, dass wir einen Schwerpunkt auf Qualifikation setzen, auf Weiterbildung setzen. Zum Beispiel mit dem Weiterbildungsgeld, dass diejenigen, die eine Weiterbildung, eine berufliche Qualifizierung anstreben, 150 Euro zusätzlich kriegen. Ich glaube, der Schwerpunkt sollte bei der Sozialstaatsreform nicht nur darauf sein, wie können wir Bedürftigkeit versorgen. Also wie können wir das Umverteilungsmillionen der 1 Billion Euro, die wir in den Sozialstaat jedes Jahr zahlen, weiter erhöhen, sondern wie kriegen wir wirksame Maßnahmen hin. Da müssen wir die Hinzuverdienstregelungen zum Beispiel anpassen. Das ist eine der wichtigsten Reformen, die ich sehe. Es ist so, wenn ein Jugendlicher in Hartz IV ist und der hat einen 450 Euro Nebenjob, dann darf der nur 170 Euro behalten. Er wird bestraft, wenn er sich was hinzuverdienen möchte. Das ist leistungsfeindlich. Das widerspricht den Gedanken der Leistungsgerechtigkeit. Und ich finde, dass wir dann diese Hinzuverdienstregelung reingehen, einen riesigen Schritt. Deswegen würde ich die Reform nicht auf die beiden Punkte beschränken, die Sie eben genannt haben, so richtig ich den Inflationsausgleich beim Regelsatz finde.
Strittig ist die Frage, soll es weiter Sanktionen geben? Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber da schon 2019 Grenzen gesetzt, maximal 30%. Im Moment sind die Sanktionen ganz ausgesetzt. Wäre es nicht an der Zeit, das dauerhaft zu machen? Keine Sanktionen in der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen, Jobcentern.
Man muss wissen, 97% der Sozialleistungsempfänger kommen mit Sanktionen nicht in Berührung, sondern halten sich an alle Regeln. Das ist ein kleiner Anteil der Personen, die mit Sanktionen in Berührung kommen. Und ich finde, Solidarität ist richtig mit Menschen in der Notlage. Aber Solidarität ist keine Einbahnstraße. Die Steuerzahler können erwarten von jemandem, der unterstützt wird in seiner Bedürftigkeit, dass er Termine wahrnimmt beim Jobcenter. Sonst kann gar nicht erarbeitet werden, wie man sich auch wieder aus der Situation herauskommt. Sonst kann gar nicht erarbeitet werden, ob die Kinder Unterstützung mit Nachhilfe brauchen, wenn kein Kontakt zum Jobcenter besteht. Deswegen finde ich, ist das kein Bagatell, wenn man den Kontakt zum Jobcenter abbricht, sondern ich finde es richtig, dass die Mitarbeiter da auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel eine Sanktion durchzuführen.
Sie haben das genannt, für Sie ein zentraler Punkt, das Bürgergeld, die Hartz-IV-Reform, die jetzt geplant wird, soll aktivieren. Der Sozialstaat soll stärker darauf hinwirken, dass Menschen auch wieder in Arbeit finden, dass sie qualifiziert werden. Diese Idee ist ja nicht ganz neu, die hat ja auch von Anfang an Hartz-IV begleitet. Das Stichwort war fördern und fordern. Bislang hat das wenig gut geklappt. Was macht Sie optimistisch, dass das jetzt besser geht?
Mich macht optimistisch, dass wir einige Stellschrauben verändern. Ich habe das Weiterbildungsgeld angeguckt. Wir wollen individueller fördern. Es braucht mehr individuelle Betreuung durch die Jobcenter-Mitarbeiter. Man muss wirklich beim Anfang die Kompetenzen feststellen. Und deswegen bin ich optimistisch, wenn wir die Hinzuverdienstregelungen auch noch anpassen, es die richtigen Anreize gibt, sich zu qualifizieren und wir die Achse des Förderns neu justieren, damit sie mehr in die Zeit reinpasst. Wir haben enormen Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen. Wir brauchen Arbeitskräfte. Und ich glaube, wenn wir da die Menschen mehr in ihren unterstützen, in ihren Fähigkeiten, dass viele Menschen dann auch es schaffen, aus dem Bürgergeld herauszukommen und sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Mehr Qualifizierung, den Langzeitarbeitslosen helfen, wieder in den Beruf zu kommen. Auch das ist ja keine ganz neue Idee. Die Frage ist, sind die Jobcenter dazu in der Lage, so individuell zu betreuen? Die Jobcenter sind ja vor allem damit beschäftigt, die Geldgrößen auszurechnen, die die Bezieher dann bekommen. Also müsste es da nicht auch einen grundlegenden Wandel geben?
Ja, Sie haben das gerade schon beschrieben, die Mitarbeiter in den Jobcentern, die sind mit ganz viel Bürokratie den ganzen Tag beschäftigt. Sie haben gar nicht die Ressourcen, das zu machen, was ich eben beschrieben habe. Sie sagen, die Idee ist nicht neu, aber es wird bei Hartz IV nicht ordentlich durchgesetzt von Seiten der Politik und umgesetzt. Und deswegen haben wir ganz viele Einzelmaßnahmen. Bürokratie gibt es ja nicht immer die eine große bürokratische Maßnahme. Jeder kennt das in seinem Tag. Es sind viele Kleinigkeiten, die bürokratisch sind. Und wir gehen an die ganz vielen Kleinigkeiten ran. Ob das Bagatellgrenzen sind, damit man nicht ständig den Leistungsbezug neu berechnen muss beispielsweise, um dann Zeitressourcen bei den Jobcenter-Mitarbeitern zu schaffen, das andere zu verwirklichen.
Bleibt der Punkt Erhöhung der Regelsätze. Wenn man die Sozialverbände fragt, dann sagen die, es müssen mindestens 200 Euro mehr sein. Knapp 700 Euro nennt der Paritätische Gesamtverband als Regelsatz, der ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Sie sagen Inflationsausgleich, das ist jetzt eine große Spanne. In der SPD ist zu hören, naja, 50 Euro sollten es schon sein. Wie weit ist die FDP da bereit mitzugehen?
Ja, es gibt eine Berechnungsmethode, wie der Regelsatz berechnet wird, nämlich orientiert er sich an den untersten 20% Einkommen, um das Lohnabstandsgebot zu gewahren, damit derjenige, der arbeitet, am Ende nicht weniger hat als derjenige, der nicht arbeitet. Und ich finde es total richtig, dass wir beim Inflationsausgleich auch ansetzen. Ja, es gibt weitere finanzielle Anreize, aber alleine nur den Regelsatz zu erhöhen, fände ich falsch.
Nochmal ein Blick auf die Langzeitarbeitslosen. Wenn wir schauen, was ist da in den letzten Jahren geschehen, derzeit über 1 Million Langzeitarbeitslose. Das ist ungefähr das Niveau, das es auch schon vor 10 Jahren gab. Da ist also auch der Aufschwung weitgehend an den Langzeitarbeitslosen vorbeigegangen. Also das zeigt doch, dass hier der Nachholbedarf immens ist, da zu überlegen, wie kriegt man die tatsächlich wieder in Lohn und Brot.
Genau, Hartz IV hat positive Entwicklungen, die wir sehen. Also die Massenarbeitslosigkeit haben wir nicht. Wir haben einen Tiefstand bei der Jugendarbeitslosigkeit. Aber was zum Beispiel Hartz IV einfach nicht hinbekommen ist, die Zahl der Langzeitarbeitslosen mal nachhaltig runterzudrücken und Langzeitarbeitslose wieder zu integrieren. Ich habe eben schon erwähnt, dass 2/3 gar keine berufliche Qualifizierung haben. Die haben keinen Berufsabschluss. Also der ist auch in Zeiten von Fachkräftemangel manchmal schwierig, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die haben auch zum Teil viele psychische Probleme, weil sie schon sehr lange arbeitslos sind. Das macht ja auch was mit einem Selbstwertgefühl. Und da braucht es andere Unterstützungen und Leistungen. Und wirklich Qualifizierungen, die auch passen, nicht irgendwelche 10-Fingerschreibkurse und Häkelkurse, sondern es braucht welche, wo man auch selbst Freude dran hat, wo man Interesse dran hat. Und da müssen wir echt unsere Ressourcen einsetzen. Da wird auch das Bürgergeld nicht in einem Jahr alles verändern, sondern es ist ein langfristiger Prozess. Aber die Stellschrauben sollten wir dafür verändern, weil wir sollten die Menschen befähigen, auch wieder in Arbeit zu kommen. Das hat ja auch ein Selbstwertgefühl und Teilhabe an der Gesellschaft. Und deswegen ist es richtig, dass wir da was machen.
Sozialwissenschaftler erklären uns schon seit Jahren, dass wir ein Phänomen haben, das vielleicht auch das Bürgergeld nicht aus der Welt schaffen wird, nämlich Armut, die sich verfestigt, die strukturell wird. Armut, die sich vererbt, soll heißen, Kinder aus einkommensschwachen, bildungsfernen Schichten, wie das dann oft genannt wird, die haben es schwer, da rauszukommen, aufzusteigen, die bleiben arm, die haben schlechtere Chancen in der Schule und dann auch später schlechtere Chancen im Beruf. Wie wollen Sie diesen Kreislauf durchbrechen?
Sie haben ein Stichwort angesprochen, was da enorm wichtig ist, und das ist Bildung. Bildung ist der Schlüssel für sozialen Aufstieg. Und da müssen wir, glaube ich, auch viel individueller rangehen, dass die Kinder und Jugendlichen unterstützt werden. In NRW haben wir mit unserer Bildungsministerin Yvonne Gebauer damals Talentschulen geschafft. Also besondere Schulen mit kleineren Klassen, besonderen Sozialpädagogen in Stadtbezirken mit den größten sozialen Herausforderungen. Was ich total erschreckend ist, da bin ich in der Kommunalpolitik drauf gestoßen. Es gibt das sogenannte Bildungsteilhabe. Paket. Also Jugendliche können Nachhilfe beantragen, Sportvereine oder ähnliches, damit die auch das soziale Kapital erlangen. Das ist ganz wichtig, soziale Teilhabe zu haben, um für Aufstieg auch zu sorgen. Ne?
Aber gerade dieses Bildungs- und Teilhabepaket, damals noch von Ursula von der Leyen eingeführt, das wird ja viel zu wenig genutzt. Das zeigen ja auch verschiedene Evaluationen. Ist das nicht gescheitert?
Genau darauf wollte ich kommen, dass nur 30% der Mittel abfließen. Bei mir in Bielefeld sind es sogar noch weniger, weil das total bürokratisch ist. Man muss da Einzelanträge stellen. Bei uns machen das die Schulsozialarbeiter, aber nicht alle wissen, dass man da Unterstützung bekommen kann. Und deswegen haben wir uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir doch die Digitalisierung nutzen können, dass es ein digitales Portal gibt, wo man alles digital beantragen kann und nur noch die Häkchen setzen muss, ob mein Kind jetzt im Sportverein möchte oder die Nachhilfe kriegen kann. Und das meine ich mit, wir müssen uns mit dem Sozialstaat damit beschäftigen, wenn wir 1 Billion Euro für Sozialleistungen ausgeben, wie das Geld wirksam ankommt, nämlich auch bei den Kindern und Jugendlichen. Und deswegen, ja, Sie haben recht, das Bildungsteilhabepaket ist in der Idee gut, aber in der Umsetzung schlecht. Und deswegen haben wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt, dass wir soziale Teilhabe wirklich unbürokratisch ermöglichen wollen. Wir werden ja auch eine Kindergrundsicherung einführen, die diesen Aspekt mit berücksichtigt.
Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, hat auf die Frage, warum kommt von dem vielen Geld, das wir für Soziales ausgeben, Sie haben das ja auch erwähnt, warum hilft das so wenig gegen auch die sich verfestigende Armut? Sie sagt, wir geben es einfach falsch aus. Es kommt nicht dort an, wo es gebraucht wird, zum Beispiel bei den einkommensschwachen Familien. Es hilft eben nicht, dass die bessere Chancen haben, aufzusteigen. Bräuchte es da nicht eigentlich eine Generalinventur?
Ja, aus meiner Sicht bräuchte es eine Generalinventur. Und die große Gefahr ist, dass wir immer die gleichen Debatten reproduzieren und uns immer an den gleichen Stellschrauben aufhängen und es da Diskurse gibt und nicht im Kern über die wichtigen Themen sprechen. Beispielsweise, wie kriegen wir viel mehr Geld auch in unser Bildungssystem rein und wie können wir da individuell die Kinder unterstützen, damit die nicht in der Klasse bei 30 Schülern einfach untergehen und gar nicht wahrgenommen werden. Und ich stimme zu, dass wir eine Generalinventur brauchen und als Ampel fangen wir damit an.
Würde das nicht auch bedeuten, zum Beispiel in Frage zu stellen, brauchen wir ein Kindergeld, das alle bekommen? Wir hatten diese Diskussion eben schon mal, nämlich auch die, die es nicht wirklich nötig haben. Menschen mit Einkommen, sagen wir, über 100.000 Euro, brauchen die ein Kindergeld? Wäre das nicht besser eingesetzt, zum Beispiel, um die Schulen so auszustatten, dass sie tatsächlich Kindern, die von zu Hause nicht so viel mitbekommen, bessere Unterstützung bekommen?
Ja, wir werden ja die Kindergrundsicherung einführen, also eine Sozialleistung für Kinder, die zwar diesen Basisbetrag, also quasi ein Kindergeld hat, aber die einen Flexibetrag hat, damit die Kinder, die in einkommensschwachen Familien aufwachsen, auch mehr bekommen, damit es nämlich darauf ankommt, wie viel jemand verdient, ob das Kind besonders viel finanzielle Unterstützung nochmal bekommt oder nicht. Also wir werden da was bei der Kindergrundsicherung genau in die Richtung auch ändern.
Die Ressourcen sind begrenzt, wenn man mehr Geld zum Beispiel in die Schulen geben will und dass es da Bedarf gibt, haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Dann ist die Frage, wo nehmen wir es her? Müssen die starken Schultern dann nicht auch mehr tragen?
Das ist doch bereits der Status quo. Oder finden Sie nicht, dass in der Einkommensteuer, wir haben ja ein progressives Steuersystem, die oberen 10% tragen 50% der Gesamtsteuerlast bei, die oberen 30% 80%. Also diejenigen, die mehr verdienen, die zahlen doch nicht nur in Euro und Cent bereits mehr Steuern, sondern als auch relativ. Also unser Einkommensteuersystem ist bereits darauf ausgelegt, dass starke Schultern deutlich mehr leisten als schwache Schultern. Und deswegen glaube ich nicht, dass da noch notwendig ist, weitere Stellschrauben unbedingt zu verändern.
Jetzt haben wir in den letzten 20 Jahren aber auch gesehen, die soziale Schere öffnet sich. Der Abstand zwischen denen, die am unteren Einkommensbereich liegen und denen am oberen, wird größer. Die Vermögen in Deutschland sind immer stärker konzentriert. Da besitzen 1% der oberen ein Drittel der Vermögen. Ist das noch eine gesunde Verteilung?
Wir müssen ja wissen, was Vermögen überhaupt ist. Da ist ja nicht Dagobert Duck, der in seine Goldkammer reinspringt und das Geld da irgendwie hortet und da schwimmt, sondern Vermögen, das ist ja gebunden in der Regel, wenn wir über die 1% sprechen, in Unternehmensbeteiligung, weil das Unternehmer sind und das sind Vermögenswerte, das sind die Immobilien, das sind die Anlagen, das sind die Maschinen, das ist der Fuhrpark. Und ich bin immer skeptisch bei der Frage einer Vermögensteuer, weil das betrifft nicht nur immer die 1%, wie suggeriert wird, sondern das betrifft viele mittelständische Unternehmen und viele Arbeitsplätze werden werden dadurch gefährdet. Und ich glaube, das ist genau der Trugschluss in der Diskussion, dass da ein Schwarz-Weiß-Bild gezeichnet wird. Da oben sind die Superreichen, die müssen wir nur ordentlich besteuern.
Die Frage war ja auch, gibt es da einen kritischen Punkt, wo vielleicht sogar der Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet ist, wenn es auf der einen Seite einige wenige gibt, die so viel an Besitz haben und das untere Drittel, das kaum etwas besitzt, muss sich da der Staat nicht Gedanken machen, ob das für eine soziale Marktwirtschaft eine gute Verfassung ist?
Ja, es ist total richtig, dass Politik sich über den sozialen Frieden und den sozialen Zusammenhalt Gedanken macht. Der Grad an sozialer Gerechtigkeit, der misst sich nicht nur am Umverteilungsniveau, der misst sich auch daran, ob beispielsweise Aufstiegschancen da sind, Bildungschancen da sind, soziale Teilhabe da ist. Und deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn die Debatte so verengt geführt wird.
Herr Teutrine, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.